Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 von Silent Will. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir befassen uns heute mit dem Thema Voodoo. Woher kommt Voodoo? Was ist Voodoo? Voodoo in der Popkultur? Was hat Voodoo mit Zombies zu tun? Wir reden über die Voodoo-Queen Marie Laveau, die Gates of Guinée, das sind sozusagen die Tore ins Totenreich. Wir werden über New Orleans reden. Wir werden über reale Vorkommnisse reden, unter anderem einen Mord, der mit Voodoo indirekt zu tun hat. Über wie Voodoo einen Fußballverein beeinflusst hat. Wir werden über das Schauderhafte, über Voodoo-Puppen reden und ich freue mich, dass ihr, wie gesagt, dabei seid und dann fangen wir jetzt auch direkt nämlich an. Also erstmal Voodoo. Woher kommt denn das Ganze? Also das Ganze ist ursprünglich aus Afrika. Man geht davon aus, dass es aus Benin stammt. Ein Teil von Afrika und dort gibt es ein Volk, das sind die Fon. Die Fon sind, oder was heißt sind? Es gilt als das erste Volk oder man sagt es diesem Volk nach, die Voodoo praktiziert haben. Damit man Voodoo versteht, sollte man vielleicht erst noch mal kurz erklären, was ist denn Voodoo genau? Voodoo ist ein Glaube, Schrägstrich Religion, die insgesamt nach heutigen Punkten 60 Millionen Mitglieder weltweit hat. Das ist eine offizielle Religion in vielen Teilen der Welt. Und Voodoo steht frei übersetzt für Geist, Gottheit, hat verschiedene Schreibweisen. Die populärste ist wahrscheinlich die mit V. Aber es gibt zum Beispiel auch, da kommen wir gleich nochmal am Popkulturellen noch mit dazu, gibt es ja auch zum Beispiel den Film Voodoo, Schreckensinsel der Zombies. Da wird das Ganze mit W geschrieben und wie gesagt, es gibt da ganz, ganz viele Schreibweisen. Aber erst nochmal zurück zu Voodoo an sich. Im Voodoo gibt es Geister und Götter, beziehungsweise das heißt Götter, es gibt eine Gottheit, das ist Bondi. Bondi steht über allem, das ist sozusagen. Kann man vielleicht schon ein bisschen mit dem christlichen Gott vergleichen, was der Status angeht. Also es gibt halt eine einzige Gottheit und der Mensch ist nicht würdig genug, um mit dieser Gottheit direkt zu kommunizieren. Deswegen gibt es die Loa. Die Loa sind Geister, teilweise Verstorbener, teilweise ja, also das kann man schon auch so ein bisschen in die Richtung wie im japanischen Shinto glauben. Also Elementargeister, die Schutzgeister von verschiedenen Orten, Gegenständen, Dingen, Ritualen. Und da gibt es halt sehr, sehr viele. Und diese Loa sind praktisch die Mittelsmänner. Damit ein Fon oder beziehungsweise ein Mensch, ja, mit einem Loa kommuniziert, beziehungsweise mit dieser Aufbau, die Kommunikation von Loa zu Bondi passiert, fahren die Loa in die Körper der Betenden. Und zwar ist es so, hat man vielleicht auch schon mal in verschiedenen Filmen gesehen oder auch in Dokumentationen. Voodoo ist ja immer so eine Sache, die mit Trommeln und mit Tanz zelebriert wird. Und auch in einer gewissen Besessenheit. Also man sieht dann, wie Leute auf dem Boden liegen, die Augäpfel nach hinten gedreht haben, zittern, versteifen. Und das ist im Voodoo-Glauben die Verbindung zwischen dem Loa und dem Menschen. Das heißt, dieser Geist fährt in den Körper und die sind dann in Trance. Das heißt, der Mensch kriegt auch gar nicht mehr mit, was passiert. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass niemand ihm erzählt, dem Mensch, was passiert ist, weil sonst würde er direkt sterben. Das ist eines von diesen Glaubensdingen. Und man kann sagen, ja, es ist ja viel Humbug, Schabernack und das ist ja Quatsch eigentlich. In meiner Recherche habe ich sehr, sehr viel rausgefunden zum Thema Voodoo anhand des Ethnologen Henning Christoph, der seit 40 Jahren sich mit Voodoo befasst. Der lebt sowohl in Afrika als auch in Essen und hat in Essen sogar inzwischen einen Voodoo-Schrein errichtet. Warum erzähle ich von diesem Mann? Also der Henning Christoph hat selbst in einer Dokumentation darüber erzählt, wie er in den letzten 40 Jahren Voodoo erlebt hat, von Vergiftungen an ihm selbst, die er anhand eines Gegenspruchs oder eines Gegenrituals verhindern konnte, das ihn vom Tod bewahrt hat, bis hin zu Ritualen, denen er beigewohnt hat, wo sich Menschen praktisch selbst verletzt haben, aber keine Schäden davon getragen haben. Und ich muss dazu sagen, ich war da erst am Anfang sehr, sehr skeptisch gewesen. Ich so dachte, ja gut, okay, der redet halt, er erzählt von Ritualen, wo sich Leute selbst schneiden und allem drum und dran, aber keine Verletzung davon tragen auf Dauer. Dann gab es aber einen Moment in diesem Bericht, der mich, also der hat mir echt die Nackenhaare aufgestellt. Das war, boah, super ekelhaft. Und zwar, der hat das mit Bildern dokumentiert. Und man sieht an einer Stelle, wie ein Mann mit kompletter Trance, also man hat gemerkt, der Mensch ist nicht mehr Herr seiner Lage. Ja, also wie man es vielleicht auch bei einem epileptischen Anfall, also sehr, sehr starke Parallelen zu einem epileptischen Anfall. Und das Krasse war, der rammt sich ein Messer quer durch den Kopf. Also nicht auf Höhe der Augenhöhe, sondern wirklich mitten durch den Kopf durch. Und ich habe da auch pausiert und habe mir das noch mehrfach angeguckt. Das hat nicht ausgesehen wie Fake, wirklich nicht. Und normalerweise denkt man dann, okay, krass, der ist jetzt tot. Dieser Mensch ist auf jeden Fall tot. Und das Krasse war, dieses Ritual, als das dann zu Ende war, hat auch der Henning Christoph erzählt, gegen Ende hat er sich praktisch selbst wieder das Messer rausgezogen. Und bis auf zwei Narben hat er nichts davongetragen. Also er würde heute noch lebender Mann. Und das muss anscheinend so vor 5 bis 6 Jahren passiert sein. Und dem geht's halt gut. Und Mediziner können sich das halt auch nicht erklären. Man geht natürlich davon aus, das ist fake und bla bla bla. Aber wenn man sich mit mysteriösen Dingen auseinandersetzt, braucht man ja auch einen gewissen Glauben dahingehend. Und also mich hat das so geflasht und fasziniert, dass praktisch dieser Mensch sich ein Messer quer durch sein Gehirn gerammt hat, das auf der anderen Seite wieder rauskam am Kopf und überlebt hat. Und dann erklärt der Herr Christoph, dass im Voodoo-Glauben, wenn ein Loa in einen Menschen gefahren ist, er einen wie Art göttlichen Status hat. Ja, das ist, wie gesagt, das ist immer noch eine Unterkategorie unter der obersten Gottheit. Aber diese Verbindung ist der Grund, warum der nicht gestorben ist. Hätte er zum Beispiel erst das Messer nach dem Ritual herausgezogen, wäre er gestorben. So der Glaube. Hätte man ihm davon erzählt, wäre er vor Angst direkt tot umgefallen. Es ist halt so krass in diesem Glauben verankert, dass es praktisch über Grenzen hinausgeht. Ja, das dann sieht man halt auch in der Reportage, wie einer sich mit einem Messer mehrfach in den Arm reinschneidet und es passiert einfach nichts. Ja, also es ist halt super, super unheimlich und super krass, weil wie geht das? Ist da wirklich ein Geist in den Gefahren und der konnte deswegen überleben? Und also das hat mir schon mal echt die Nacken hochgeschnitten. Dann habe ich mir so gedacht, okay, ich muss darüber einen Podcast machen. Das ist ja saukrass. Also das ist, ja. Dann noch so eine Sache, wo der Henning Christoph erzählt hat. Er selbst war bei Orakeln im Voodoo-Glauben. Also jeder Voodoo-Stamm oder jeder Stamm davon, oder auch andere Stämme, die den Voodoo praktizieren, haben sozusagen ein Orakel. Dieses Orakel ist, wie man es auch so von einem Orakel her allgemein kennt, jemand, der einem die Zukunft voraussagt oder beziehungsweise gewisse Dinge, die passieren werden oder passiert sind. Und es war halt so gewesen, dass der Henning Christoph bei 3 verschiedenen Orakeln war. An verschiedenen Orten. Und alle 3 haben ihm das Gleiche erzählt. Ja, das ist das, was er praktisch in dieser Doku erzählt hat. Wenn dem so war, scheint da ja irgendwas zu sein. Und ich meine, Voodoo, 60 Millionen Mitglieder, jeder hat ja eine Form von Glaube irgendwo. Ja, und das ist alles, ja, das ist so ein bisschen so das düstere, der düstere Verwandte vom Christentum, so für mich. Ja, also es wird auch gesagt im Voodoo-Glaube, dass ja, also diese Grenzen zwischen tot und lebendig, die existieren irgendwie nicht so ganz. Also es ist ein Übergang und man sagt im Voodoo-Glaube auch, der Tod gilt nicht als Ende des Lebens, sondern als Teil des Lebens und beziehungsweise im übertragenen Sinne des Lebens, weil das ist alles ein Prozess von der Seele. Und wie gesagt, diese erste Recherche, die ich gemacht habe, die hat mich echt umgehauen. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, alles klar, wo gibt's denn oder was soll man denn noch über den Voodoo-Glauben wissen? Voodoo hat sogar inzwischen die Pharmaindustrie eingeholt. Es gibt verschiedene Unternehmen, die wollten natürlich auch um neue Medikamente oder vielleicht auch neue, ja, keine Ahnung, Verschönerungen in Form von natürlichen Kräutern und so weiter zu vermarkten. Es ist inzwischen so weit, dass die Pharmaindustrie versucht hat, verschiedene Voodoo-Stämme aufzusuchen, auch wo zum Beispiel dieser Herr Christoph war, um dort Medizin des Voodoos zu übernehmen. Und aber es ist so, dass der Medizinmann eines Voodoo-Stamms nur seine Informationen, wie er was zusammenmischt, weitergibt an seinen Sohn, an seinen Nachfolger oder an einen anderen Nachfolger. Das ist diesem Stamm, diesem Glauben sehr, sehr wichtig und das wird auch nicht gebrochen. Das heißt, man wird niemals davon ausgehen können, dass man solche Rezepte bekommt, weil die werden auch nicht niedergeschrieben. Das wissen die einfach. Also die wissen genau, welche Kräuter und welche medizinischen Gegenstände sie verwenden müssen in Kombination, um Krankheiten, Flüche und Zauber zu brechen. Und Flüche und Zauber, das ist was, wo wir später auf jeden Fall noch mehr drauf eingehen. Jetzt machen wir noch einen kurzen Schwung rüber in die Popkultur. Voodoo begegnet uns sehr, sehr, sehr oft. Vielleicht auch oft, dass wir es gar nicht bemerken und wissen. Und ich habe mir mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Eine der ersten Voodoo-Verbindungen, wo ich mich selbst dran zurückerinnere, war der Film Voodoo, Schreckensinsel der Zombies. Dazu muss man erstmal sagen, dass im Voodoo, dass durch den Voodoo überhaupt diese Figur Zombie entstanden ist. Also das Wiederaufleben eines Toten, dass praktisch, dass ein Untoter in unsere Welt kommt. Und es ist so, dass in diesem Film Schreckensinsel der Zombies geht es darum, dass ich glaube, das war New York. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, in welcher Stadt das spielt. Aber es gibt auf jeden Fall in der Nähe des Schauplatzes eine Insel. Und diese Insel wird halt besucht von ein paar Leuten, die dort Ferien, Freizeit machen wollen. Und ein Einheimischer erzählt halt von den Legenden dieser Insel, dass hier die Untoten nachts wandeln und dass kein Mensch sicher ist und dass sie doch den Ort verlassen sollten. Und natürlich bleiben die dann dort. Und es ist dann so, dass in dem Film es thematisiert wird, dass durch Voodoo die Untoten aus ihren Gräbern steigen. Und hat auch übrigens einen der krassesten Szenen, die mich persönlich auch geprägt hat, was meinen Horrorgeschmack angeht. Es ist so, dass im. Also es ist so, eine Frau ist praktisch hinter einer Tür verbarrikadiert und aus dieser Tür sind mehrere Splitter, die herausragen. Und ein Zombie greift nach ihr und packt ihren Kopf und drückt sie halt wirklich ganz, ganz langsam Richtung dieses Splitters. Und man sieht in der Nahaufnahme, wie praktisch das Auge durchstochen wird von diesem Splitter. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hatte ich schon gedacht, okay, der Film ist zwar echt alt, aber wow, also die Szene krass. Und ja, Voodoo, Schreckensinsel der Zombies kann ich wärmstens empfehlen für Zombie-Fans und für Horror-Fans. Und auch jetzt natürlich für die Fans von Voodoo, weil, wie gesagt, es wird halt dort natürlich sehr, sehr runtergebrochen, diesen Voodoo-Mythos mit aufgenommen. Dann begegnet uns Voodoo in einer der berühmtesten Filmreihen der Welt, und zwar in Flucht der Karibik. Voodoo selbst ist nach Amerika gekommen durch die Sklaverei nach Südamerika und ist praktisch auch in der Karibik dann gelandet. Und deswegen war es ja natürlich logisch, dass wenn man einen Film Fluch der Karibik macht, dass man dort den Voodoo-Zauber mit einbindet. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel das Piratengold in Fluch der Karibik die bei Nacht zu, oder bei Mondschein zu Untoten oder beziehungsweise zu Skeletten werden lässt. Das heißt, wie gesagt, sie sind ja in der Form auch untot. Das ist basierend alles auf verschiedenen Erzählungen und Glaubensdingen aus dem Voodoo. Wenn man sich das mal genau überlegt, im ersten Teil ging es ja um diese Münzen und diesen Schatz, der mit einem Fluch bedeckt ist. Dann im zweiten Teil taucht ja dann die, wie hieß er nochmal? Ich komme jetzt gerade gar nicht drauf. Auf jeden Fall diese Voodoo-Zauberin auf, die sich dann am Ende, Spoiler, jetzt zu Fluch der Karibik, aber ich glaube, Fluch der Karibik sollte man inzwischen auch schon mal gesehen haben. Also im dritten Teil stellt sich dann raus, dass es die Khaleesi ist, die Meeresgöttin. Ja, und es ist halt auch so, dass ständig immer mal wieder Voodoo in Fluch der Karibik auftaucht. Also es ist eigentlich der elementare Grundstein für diese ganzen Erzählungen, für diese ganzen Monster, Legenden und die Verbindungen. Ja, aber auch Disney hat sich des Voodoos adaptiert. Und zwar in dem Film Küss den Frosch geht es um ein Mädel, das einen Prinzen kennenlernt, der ein Frosch ist in New Orleans. New Orleans, wie gesagt, kommen wir später noch mit dazu. Es ist so, dass sie einen verzauberten Frosch trifft, diesen küsst und sich selbst in einen Frosch verwandelt. Und das Ganze, also der Bösewicht in diesem Film, kommuniziert mit Loas, nicht in der Form, wie man es jetzt klassisch kennt, aus den Erzählungen bzw. aus den Ritualen. Das ist praktisch eher, dass der Gott in ihn fährt, sondern die werden in Form von Masken dargestellt, mit denen er halt kommuniziert. Und ja, und auch dieser Film ist eigentlich, natürlich ist es ein Disney-Kinderfilm, aber da sind auch super, super krass viele Parallelen zu realen Ereignissen und Geschehnissen. Unter anderem auch von der Marie Laver, zu der wir ja auch gleich noch kommen. Kann ich auf jeden Fall auch wärmstens empfehlen, kann man auch mit seinen Kids gucken. Küss den Frosch. Und das Letzte, wo mir das bewusst wurde, war Tony Hawk's Underground 2. Tony Hawk's Underground 2 hat auch das Level New Orleans und in diesem muss man in einer Mission Gräber öffnen. Und daraufhin erscheint ein Voodoo-Priester, der hingeht und praktisch die Menschen in der Stadt zu Zombies werden lässt und das Tor zur Hölle öffnet. Dass man praktisch dann mit einem Skate-Trick wieder schließen muss, um praktisch die Stadt zu retten. Und da muss ich dann denken, da habe ich so gedacht, okay, diese Tore New Orleans, das flasht mich. Ich will wissen, was hat das mit New Orleans auf sich? Warum ist Voodoo mit New Orleans so krass verbunden? Und da habe ich halt erstmal weiter recherchiert. Und bevor ich jetzt auf New Orleans eingehen möchte, wäre es vielleicht noch sinnvoll, noch mal ganz kurz auf Voodoo und die schwarze Magie einzugehen. Also die Christen sagen zum Beispiel, Missionare oder auch Priester, die in verschiedenen Dörfern oder in der Nähe von Dörfern angesiedelt sind, um praktisch vor Ort Hilfe zu leisten, das Christentum zu verbreiten, und die erzählen, immer wenn man solche Trommeln hört, das ist der Teufel, das ist schwarze Magie, das ist nicht christlich, das ist, ja, das ist das Dunkle, das Böse. Und es gibt verschiedene Rituale und Gegenstände, die im Voodoo sehr, sehr wichtig sind. Die bekannteste ist wohl die Voodoo-Puppe. Die Voodoo-Puppe ist da, um Menschen zu verfluchen. Man näht praktisch eine Puppe und dieser fügt man einen persönlichen Gegenstand oder Kleidungsreste, auch Haare oder Nägel, hinzu, die praktisch an dieser Puppe befestigt werden, um dann praktisch diese Person zu verfluchen. Ja, der Klassiker ist ja, dass man hingeht, nimmt die Puppe, rammt eine Nadel rein und die Person hat dann Schmerzen an der Stelle oder hat dann Schäden an der Stelle. Das ist natürlich auch von Hollywood etwas überrissen, aber man geht schon davon aus, dass diese Voodoo-Puppen, also die Priester und auch die Voodoo-Leben und Glauben, für die ist eine Voodoo-Puppe was sehr, sehr Mächtiges, aber auch was Gefährliches, und von daher ist es halt, um Rache zu üben, und das hat anscheinend schon des Öfteren funktioniert, wo dann praktisch auch Bandenkriege entstanden sind, weil praktisch Voodoo angewandt wurde, um andere Leute zu verletzen oder auch zu töten. Und ja, das ist natürlich alles immer eine Glaubenssache. Ne? Und das Zweite kennt man vielleicht auch aus anderen Erzählungen. Es gibt ja solche Hexenbeutel. Wir werden auch irgendwann mal einen Hexen-Podcast machen. Hexenbeutel gibt es etwas Verwandtes im Voodoo. Und zwar sind das sogenannte Voodoo-Beutel. Diese werden befüllt mit Gegenständen, auch teilweise persönlichen Gegenständen. Die werden gefüllt mit Kräutern, mit geschnitzten Sachen und aber auch teilweise mit Tierteilen. Die werden bestückt unter anderem auch mit Teilen verstorbener Menschen. Das heißt, in so einem Beutel können sich auch mal Knochen von einem Verstorbenen befinden. Es ist so, dass diese Beutel genutzt werden, um praktisch entweder als Charm zu dienen, ja, als Push, als sicheres, wie sagt man, als Begleiter, um praktisch vor bösen Geistern bewahrt zu werden. Oder das kann natürlich auch als Fluch benutzt werden. Das heißt, man kann so einen Beutel mit einem Fluch belegen und kann diesen Beutel zum Beispiel in einem Auto verstecken und man glaubt dann, dass diese Person einen Autounfall haben wird. Das wird zum Beispiel auch in Supernatural des Öfteren, also in der TV-Serie Supernatural wird das auch ab und zu thematisiert. Da geht es mehr um diese Hexenbeutel. Aber wie gesagt, das gehen wir im Hexen-Podcast, der irgendwann mal kommt, genauer durch. Ja. Jetzt kommen wir mal so langsam sicher Richtung New Orleans. New Orleans hat für Amerika die wichtigste Voodoo-Persönlichkeit hervorgebracht. Und zwar ist es die Voodoo-Queen Marie Laveur. Die hat vor ungefähr 200 Jahren gelebt und gilt als die, wie gesagt, wie es der Name schon sagt, als die Voodoo-Queen, als die sozusagen die große Verbindung zwischen der Geisterwelt und der Menschenwelt. Und damals war es so, dass an diesem, da gibt es einen See direkt in New Orleans, der Lake Pontchartrain. Ich glaube, das habe ich richtig ausgesprochen. Dort hat sie praktisch Rituale veranstaltet und Orgien, um praktisch mit der Welt der Toten in Verbindung zu treten. Es ist halt so gewesen, dass das dort einfach normal war zu der Zeit. Und auch heute ist noch New Orleans Voodoo-Stadt. Was noch ein sehr, sehr wichtiges Merkmal von ihr ist, sie trug zu ihren Lebzeiten eine Schlange mit sich, die sie Zombie nannte. Und da habe ich mir noch gesagt, okay, eine Schlange, was hat eine Schlange jetzt mit Voodoo zu tun? Habe ich wieder ein bisschen recherchiert. Und zwar, es gibt einen Loa, einen Geist, mit dem Namen Dambala, genau. Dieser wurde in Haiti, also dort passieren Rituale, um diesen Gott zu ehren, oder natürlich halt auch dementsprechend New Orleans. Dambala erscheint in Form einer Schlange und diesem wird ein Ei geopfert, das die Schlange dann in ihrem Mund zerdrückt. Und dann ergreift praktisch der Geist, der dann praktisch von der Schlange in den Körper springt und den Ritualbeteiligten in eine Trance versetzt, der sich dann auf dem Boden räkelt und verkrampft wie eine Schlange. Und das ist praktisch dafür da, um Kontakt mit dem Totenreich aufzunehmen. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel, ich glaube im ägyptischen Glauben mit Apophis, der ja auch so mit der Unterwelt verbunden ist, dass vielleicht die Schlange im übertragenen Sinne auch hier im Voodoo so ein bisschen eins der Bindeglieder ist zwischen dem Totenreich und dem Menschenreich als Kommunikator. Ja, es gibt jedes Jahr am 25. August gibt es ein Ritual, das wird im übersetzten Sinne heißt es der Tisch, und das ist praktisch das Dankesfest an Dambala. Dabei wird, wie gesagt, das Ritual durchgeführt und es werden Geschenke gebracht und Opfergaben. Und diese Opfergaben können von persönlichen Gegenständen, wie zum Beispiel Erinnerungen, Schmuck, können das aber auch Tieropferungen sein. Das heißt, es werden Hühner vor allem geopfert, um dem Gott oder dem Geist würdig zu werden. Und wie gesagt, das wird jetzt am 25. August zelebriert. in Haiti und da kann man auch als Außenstehender hingehen. Ich selbst glaube, würde da nicht hingehen, weil ich da doch zu sehr abergläubisch bin. Also ich möchte ehrlich gesagt nicht in Verbindung kommen mit einem dieser Geister. Ja. Natürlich ist die Queen Mary Laveau heute tot und in New Orleans steht ihr Grab. Und dieses Grab, als ich das erste Mal auf Fotos gesehen habe, habe ich noch gedacht, okay, welcher Schmierfink hat denn da bitte überall Kreuze drauf gemacht? Wieder recherchiert und dann dabei ist rausgekommen, dass es so ist, dass man heutzutage Bitten an den verstorbenen Geist der guten Frau Laveau richtet, indem man praktisch ein Kreuz an ihr Grab zeichnet, seine Bitte abgibt und dann, wenn dieser Wunsch oder diese Bitte erfüllt wurde, einen Kreis um dieses X zieht. Das heißt, man kehrt zurück, macht dann um sein X einen Kreis und dann gibt man eine Opfergabe dort ab. Das heißt, man legt Geschenke vor das Grab und ja. Und ich dachte mir noch so, okay, warum sind da verhältnismäßig, ich meine, die Frau ist seit 200 Jahren tot, nicht seit 200 Jahren, keine Ahnung, 180, 150 Jahre, irgendwas dem Dreh ist sie tot. Wieso sind da nicht so viele Kreuze drauf? Und dann ist das aber auch wieder eine Form von Respekt. Das heißt, die Voodoo-Gläubigen gehen halt nur im alleräußersten Notfall mit einer Bitte dorthin. Und deswegen hat das Grab noch überschaubar viel Kreuze, ja. Ihr Grab steht auf einem der Friedhöfe in New Orleans und das ist der nächste Punkt, wo wir hinkommen. Die Gates of Guinée. Die Gates of Guinée zählen im Voodoo-Glauben in New Orleans als die sieben Tore zur Unterwelt, beziehungsweise zum Totenreich. Und es ist so, dass es gibt sieben Grabstätten in New Orleans, die praktisch die sieben Tage nach dem Tod symbolisieren. Es ist so, dass wenn ein Voodoo-Gläubiger stirbt, oder allgemein, wenn jemand stirbt, also vom Voodoo geht man aus, dass es jeden trifft. Das heißt, wenn jemand dadurch, also wenn jemand stirbt, durchschreitet er praktisch an sieben Tagen diese sieben Tore. Und da habe ich dann auch so gedacht, okay, Verbindung zum Totenreich ist sogar inzwischen Touristenmagnet. Das heißt, es gibt Leute, die klappern diese sieben Punkte ab. Teilweise nicht mehr begehbar aufgrund von Vandalismus, was ich sehr, sehr schade finde. Aber es gibt anscheinend immer noch Rituale, die an diesen sieben Orten praktiziert werden. Es ist so, wie gesagt, diese sieben Tore zählen als Zugang zur Unterwelt. Und da bin ich auf eine sehr interessante Geschichte gestoßen. Und zwar ist es so, wenn man diese sieben Tore als Toter rückwärts durchschreitet, in der richtigen Reihenfolge kehrt man als Untoter zurück. Das heißt, daher kommen diese, da, also das ist der Ursprung der Zombies. Das ist der Ursprung, warum Zombies in unserer Popkultur inzwischen ein ganz fester Bestandteil sind. Ich meine, es gibt inzwischen überall Zombies, ja. Zombie, Stolz und Vorurteil und Zombies. Dawn of the Dead, alles, überall sind Zombies, in verschiedensten Videospielen, sei das jetzt bei Red Dead Redemption, sei das jetzt bei, wie gesagt, vorhin bei Tony Hawk, Zombies sind allgegenwärtig und der Ursprung der Zombies, was für uns heutzutage vielleicht eines der wichtigsten Horrorgüter ist, kommt und stammt aus dem Glaube des Voodoo. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, als Lebender ins Totenreich zu schreiten. Dabei besteht aber eine große Gefahr. Wenn man die Tore in der falschen Reihenfolge abklappert, ja, das heißt praktisch, ich gehe zu einem der Orte, spreche mein Ritual auf und gebe meine Opfergabe ab und ich mache das in der falschen Reihenfolge, wird mich ein böser Geist befallen und praktisch in die Hölle ziehen, beziehungsweise in das Totenreich. Also Hölle wird nirgends genannt. Es ist eher so, dass man sagt, es zieht einen in die Unterwelt oder in das Totenreich. Und dass man dort praktisch dann geknechtet wird und gefoltert wird für immer. Das ist übrigens auch der Grund wahrscheinlich ist, warum nur sehr, sehr wenige versucht haben, diese sieben Tore in der richtigen Reihenfolge zu laufen, beziehungsweise zu begehen. Es gibt sieben Torwächter dazu. Und zwar, ich lese jetzt mal die sieben Wächter vor. Inzwischen ist auch bekannt, wie die richtige Reihenfolge ist, aber es wird trotzdem gemunkelt, dass dort vielleicht bewusst Fehler eingebaut wurden, damit es niemand ins Totenreich schreitet. Nichtsdestotrotz, also am ersten Tor erwartet einen der Baron Lacroix. Lacroix, wie die Schuhe. Baron Lacroix ist der Erste, der einem begegnet und die Opfergaben entgegennimmt. Der Guide Nibo an Nummer 2, Guide Plumai an Nummer 3, der Baron Simiti an Nummer 4, der Guide Babako an Nummer 5, der Baron Kriminell an Nummer 6 und der Baron Samedi an Nummer 7. Der siebte gilt so im Voodoo als der Fährmann. Das ist der Mann, der zwischen dem Diesseits und dem Jenseits die Tore, das letzte Tor öffnet. Und es ist so, dass alle diese Wächter sehr, sehr, sehr schnell ihre Geduld verlieren und dann praktisch urteilen oder richten. Bedeutet, man hat nur wenige Sekunden Zeit, um dem gerecht zu werden und 100% dieses Tor betreten zu wollen. Andernfalls, wie gesagt, wird man halt in die Unterwelt gezogen. Und man geht auch davon aus, dass diese Tore aktive Zeiten haben, das heißt, dass sie mehr Macht und mehr Verbindung zum Totenreich haben an gewissen Feiertagen. Und zwar ist es unter anderem, also alle traditionellen Feiertage im amerikanischen Glauben, wie zum Beispiel Ancestors Day, All Souls Day, Mardi Gras, an Weihnachten, an Neujahr, 12 Nights und St. John's Eve. Und an diesen Tagen sind diese Tore auf jeden Fall aktiv. Und an diesen Tagen kann man mit dem Totenreich Kontakt aufnehmen. Ja, da gibt es dann auch rituelle Treffen, wo dann praktisch mit dem Totenreich kommuniziert wird. Und wie das jetzt aber ist mit dem Tor betreten und mit dem Tor kommunizieren, ist ja, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Ich glaube, jedes der einzelnen Tore ist nochmal anhand des jeweiligen Wächters eine Möglichkeit, mit dem Totenreich zu kommunizieren. Aber ich glaube, durchgehen kann man nur, wenn man alle 7 Tore in der richtigen Reihenfolge mit den richtigen Opfergaben und sich als würdig erwiesen hat, um dann praktisch ins Totenreich zu gehen. Ja, da gibt es dann natürlich auch einen Haufen Geschichten. Ich habe so viele Fanfictions gefunden dazu, unter anderem, dass es jemandem gelungen ist, ins Totenreich zu steigen und dann jemanden aus dem Totenreich zurückzuholen in die Welt der Lebenden, um praktisch wieder mit dem, um dem, wo man trauert, zurückzuholen und wieder mit dem leben zu können. Und da habe ich mir so gedacht, okay, das sind alles so Fanfictions, Creepypastas, bla bla bla. Und da hat mich das aber erinnert an eine Sache, die habe ich vor, keine Ahnung, als ich angefangen habe, mich für Zombie-Filme zu interessieren, das ist schon ewig her, fast 20 Jahre, bin ich auf eine sehr, sehr interessante Geschichte gestoßen. Und zwar, man sagt, dass im 1920, glaube ich, war das, dokumentiert wurde, dass in einem Voodoo-Stamm eine Frau ihren Mann verloren hat. Und der Mann hat halt für sie gesorgt, der war derjenige, wo praktisch sich um den Ackerbau gekümmert hat und allem drum und dran. Und man hat ihr im Dorf nachgesagt, dass sie übermenschliche Kräfte hat, dass sie Voodoo-Kräfte hat. Und es ist dann so, dass, da gibt es auch Fotoaufnahmen dazu, dass man glaubt, dass die, dass der Mann wurde halt begraben und dass sie mit einem Ritual es geschafft hat, ihn zurückzuholen. Es war aber dann so, dass der Mensch zwar dort war, aber er hat halt leichte Verwesungen schon an sich gehabt, weil das Ganze irgendwie ein paar Wochen erst nach dem Tod passiert ist. Und dass er aber komplett willenlos war. Das heißt, er war wie eine Marionette, hat aber dann praktisch sich wieder um die Gartenarbeit gekümmert, um die Arbeiten allgemein und war jahrelang ihr Begleiter. Und ich glaube, dass diese Geschichte vielleicht sogar der Ursprung überhaupt ist, was Zombies und Untote angeht in dem Glauben, wie man es heute hat, mit einem großen Unterschied, dass es damals nicht die hirnfressenden Monster waren, sondern dass es halt praktisch willenlose Marionetten waren, die einen zur Verfügung gestanden haben. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Kapitel dieses Podcasts. reale Vorkommnisse, die mit Voodoo zu tun haben. Es gab vor, ich glaube, 5 Jahren ein Gerichtsverfahren gegen eine Nigerianerin mit 2 Komplizen, die praktisch Prostituierte aus Nigeria rübergebracht haben und sie ihnen gedroht haben, sie müssten 60.000 Euro verdienen. Vorher wären sie nicht frei und sie dürfen niemand davon erzählen, weil sie mit einem Voodoo-Zauber belegt sind. Und dadurch, dass die Damen aus Nigeria so gläubig waren und so viel Angst hatten, haben die natürlich nichts erzählt. Bis irgendwann eines nicht mehr ausgehalten hat und ihr Schweigen gebrochen hat. Und daraufhin ist dieses Gerichtsverfahren entstanden und die wurde dann praktisch wegen Menschenhandel und allem drum dran verklagt mit ihren Komplizen. Aber die muss das anscheinend 5-6 Jahre durchgezogen haben. Und das ist halt schon sehr, sehr krass, wenn man sich überlegt, dass man nur mit anhand eines Glaubens jemanden so beeinflussen kann, dass er auf das Allerniedrigste gedemütigt wird und ausgenutzt wird. Und das Ganze hat sich in Frankfurt ist das passiert. Dann habe ich so gedacht, okay, alles klar, ich will mehr Geschichten wissen, was hat es mit Voodoo auf sich in der Realität? Oder wo sind außergewöhnliche Dinge passiert in der Realität? Dann bin ich auf eine Geschichte gestoßen aus dem Fußball. Und zwar 1967 hat der argentinische Verein Racing Club, hießen die, den Weltpokal gewonnen. Waren sehr, sehr erfolgreich gewesen, eine der erfolgreichsten Mannschaften zur damaligen Zeit. Und es war halt so, dass die verfeindeten Fans, also von anderen Mannschaften, hingegangen sind und haben im Stadion verfluchte Katzenkörper vergraben. 7 Stück insgesamt. Und das Krasse war, dass halt ab dem Tag danach kein sportlicher Erfolg mehr da war. Die haben alles verloren, die sind bis kurz vorm finanziellen Ruin, also es hat sich über 35 Jahre gezogen. Ja, in den ersten Jahren haben sie, also die wussten, dass diese Katzen vergraben wurden, dieser Fluch, ja. Und man hat am Anfang 6 Tierkadaver gefunden, aber der 7. hat gefehlt. Und wie gesagt, es ging 35 Jahre lang, dass dieser Verein kurz vorm Bankrott stand, ja. Und dann war der Clubbesitzer und die Verantwortlichen so verzweifelt, dass die einfach das komplette Stadion umflügen lassen haben. Und hat in der Tat den 7. Kadaver gefunden. Und jetzt kommt das Krasse. Danach hat der Verein direkt wieder die Meisterschaft gewonnen und war wieder einer der erfolgreichsten Clubs. Also muss ich mir vorstellen, war es so, dass die Mitglieder dieses Vereins so stark verbunden waren mit dem Glaube, dass sie so schlecht gespielt haben, dass sie praktisch so beeinflusst waren von der ganzen Sache, dass sie deswegen kurz vorm finanziellen Ruin waren? Oder war es wirklich so, dass das ein Voodoo-Zauber war? Ja, und jetzt kommen wir zur letzten Geschichte, oder mit die letzte Geschichte. Die ist ein bisschen, also es sind so eigentlich 2 Storylines, die miteinander verknüpft sind. Ich habe mir auch so 1, 2 Sachen angeschaut, wo Leute an gewissen Orten waren, wo Voodoo sehr, sehr präsent ist. Und zwar, es geht darum, es gibt in New Orleans einen Voodoo-Tempel. Da haben sich halt 2 Filmemacher, die so ein bisschen Scary-Documentary machen, sind dorthin gegangen und haben sich die Geschichte erzählen lassen. Und von der aktuellen Voodoo-Queen, die sich selbst Bloody Mary nennt, ich muss ganz ehrlich sagen, Authentizität war bei der nicht so krass gegeben. Also es war eher so, also man hat schon gemerkt, ich probiere damit Kohle zu verdienen. Was aber trotzdem sehr interessant war, dass die dann praktisch die Jungs mitgenommen hat zu diesem Haus, zu diesem Tempel. Und dort gab es am 1. Februar 2016 ein Feuer. Da ist dieser ganze Voodoo-Tempel niedergebrannt. Und man hat kurz danach angefangen, wieder die Trümmer aufzubauen. Und auch oben drüber wurde eine Wohnung dann, also über diesem Tempel praktisch in der Rampart Street, ist eine Wohnung, die auch dann wieder hergerichtet wurde. Die wurde dann auch wieder vermietet, weil, wie gesagt, der Tempel ist im unteren Bereich und oben drüber, wie gesagt, haben Leute gewohnt. Bei dem Feuer ist anscheinend niemand zu Schaden gekommen. Also ich habe jetzt nichts gefunden, dass es so gewesen wäre. Aber oben drüber ist anscheinend kurz nach dem Feuer sind 2 Personen eingezogen. Und zwar war das der Zachary Bowen und seine Freundin Eddie Hall. Die beiden haben dort ein halbes Jahr gelebt. Und am, wann war das? Am 16. Oktober 2016 hat sich der Zachary von einem, von dem New Orleans, Gott, wie heißt das Hotel? Das Omni Royals Orleans. Da ist der praktisch vom Dach runtergesprungen. Und es war so gewesen, also jetzt kleine Info vorweg, die beiden haben nichts mit Voodoo am Hut gehabt. Man sagt übrigens, dass durch das Feuer Geister dort praktisch diesen Tempel heimsuchen, weil praktisch heilige Gegenstände zerstört wurden durch das Feuer. Und ja, auf jeden Fall, der gute Mann hat sich vom Dach gestürzt und das ist ein offizieller Kriminalfall, also das ist tatsächlich so passiert. Der hat anscheinend an seinem Körper einen Brief gehabt und diesen Brief möchte ich euch jetzt mal vorlesen und ey, super widerlich, super ekelhaft. Auf jeden Fall hat auf seinem Körper gestanden: Dies ist kein Zufall, ich muss für die, die ich nahm, zahlen. Schickt eine Streife nach 826 North Rampart Road. Ihr werdet die zerstückelte Leiche meiner Freundin vorfinden. Ihre Teile befinden sich im Ofen, Kühlschrank und auf dem Herd. Ihr findet ebenfalls ein Geständnis meiner Tat. Ich kriege gerade schon wieder echt Gänsehaut, weil es ist halt einfach so, dass der Mann am 5. Oktober, also 11 Tage vorher, seine Freundin ermordet hat, zerstückelt hat. Und jetzt denkt man, okay, ja gut, das ist über einem Voodoo-Tempel passiert, das hat aber jetzt nicht direkt was mit Voodoo zu tun. Es ist so, wie ich es am Anfang schon mal kurz erwähnt habe, dass Voodoo einhergeht mit, wenn man etwas gibt, wenn man etwas möchte, ne? Also wie zum Beispiel bei dem Grab der Marie Laveur oder auch allgemein bei den Ritualen von Voodoo-Schreinen und so weiter, gibt man immer Opfergaben. Und diese Opfergaben ist praktisch das, was man gibt, um etwas anderes zu bekommen. Und er sagt ja, das ist kein Zufall, ich muss für die, die ich nahm, zahlen. War der jetzt besessen gewesen? War ein Geist in den gefahren? Oder war er vielleicht auch, hat er Verbindung zu diesem Voodoo gesehen? Was hat ihn halt geritten, seine Freundin zu haben? Es gab halt keine Motive, es gab keine Gründe dafür, warum der praktisch seine Freundin ermordet hat. Und das ist halt, also es hat mir echt, boah, das ist halt echt super, super unheimlich, diese Geschichte. Und hat er seine Freundin ermordet wegen Voodoo oder nicht? Das ist jetzt halt die Frage. Und es gibt noch sehr viele weitere Dinge, Geschichten, die man über Voodoo im Netz findet. Aber diese hat mich halt echt total geflasht. Und damit möchte ich auch diesen Podcast an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit der aktuellen Folge zum Thema Voodoo. Das nächste Thema wird dann natürlich wieder am Montag hinaus. Montag, den, also wenn ihr das hört, je nachdem, am 14.10. kommt das ganze Jahr um 18 Uhr raus. Und am 15.10. gibt es dann die Infos zum nächsten Thema für den kommenden Sonntag. Ich sage an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören. Abonniert mich, gebt ein Like auf der Full Metal Nerd Seite auf Facebook und schaut auch mal bei Nerds & Geeks vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch meinen Podcast hören. Empfehlt euren Freunden, Bekannten, falls sie Bock auf Horror und Gruselgeschichten haben und Mythen und Legenden, dass man mich auch mit Silent Will über Spotify hören kann, iTunes, alle gängigen Portale. Und damit sage ich vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.